Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir blicken zurück und auch gleichzeitig in die Zukunft, nämlich auf das Ziel für die Bundesrepublik auf das Jahr 2030. Das Ziel wurde Montag gesetzt, verabschiedet. 80% des hierzulande verbrauchten Stroms sollen aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Doch nicht immer scheint die Sonne und nicht immer weht der Wind, erkannte der Poet in Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck unlängst. Also werden weiterhin grundlastfähige Kraftwerke benötigt, die auch die verböten fossilen Energieträger Braunkohle, Steinkohle und Erdgas verfeuern können, um Strom zu erzeugen, wenn Solarparks und Windräder nicht liefern. Aber die neuen 10 Gigawatt Kraftwerke verbrennen bestenfalls eben auch Wasserstoff. Die Zukunft, das will die Kraftwerksstrategie. Wie sinnvoll die ist und wie machbar sie ist, das wollen wir besprechen mit Simon Müller, Deutschlanddirektor beim Think Tank Agora Energiewende. Guten Tag, Herr Müller, ich grüße Sie. Einen angenehmen Tag wünsche ich.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Wiebrecht.
Aus der Energiebranche gab es viel Lob für die Ampel. Die Union kritisierte hingegen, dass die Finanzierungsfrage bislang ungeklärt sei. Was sagen Sie?
Also zunächst mal ist es sehr gut, dass überhaupt eine Einigung erzielt wurde. Wie Sie eben ja schon gesagt haben, wir brauchen auch in Zeiten, wo wir wenig Wind und Sonne verfügbar haben, eine sichere und zuverlässige Stromversorgung. Im Moment benutzen wir dafür eben noch diese teils sehr schmutzigen Kohlekraftwerke. Gerade die Braunkohle produziert ja sehr, sehr viel CO2. Und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken auf ein klimaneutrales Stromsystem, was wir idealerweise so 2035 schon erreicht haben sollten, dann braucht man eben eine andere Form von regelbaren Kraftwerken. Und nach dem, was wir heute wissen, werden die mit Wasserstoff laufen. Jetzt ist die Frage, wie sieht der Weg dahin aus? Und dieser Wasserstoff, den haben wir jetzt noch nicht in großen Mengen. Deswegen ist es sinnvoll, dass man erstmal Erdgaskraftwerke baut, dass man aber schon von Anfang an, wenn man die jetzt plant und auslegt, sagt, ja, die müssen später auch mit Wasserstoff funktionieren können. Und genau das ist jetzt die Kernidee hinter dieser Kraftwerkstrategie.
Mal salopp gefragt, ist das technisch ohne weiteres möglich? Also als jemand, der früher mal einen Kohleofen hatte, aber ansonsten mit Fernwärme lebt?
Ja, das geht. Also Sie können, das sind dann Gasturbinen, ne, wie man sie heute auch in Kraftwerken hat, wo man dann statt dem jetzt verwendeten Erdgas Wasserstoff verwendet. Allerdings ist es schon so, da muss man noch ein paar technische Fragen klären. Da sind aber die Hersteller auch durchaus dran und ein bisschen Zeit ist da noch. Man muss aber schon von vornherein das Kraftwerk ein bisschen anders planen. Also zum Beispiel Wasserstoff braucht ein bisschen mehr Platz als Erdgas, deswegen müssen die Rohre anders ausgelegt sein. Und auch in der Brennkammer selber muss man später ein paar Sachen ändern. Aber technisch geht das auf jeden Fall.
Jetzt wissen wir Chemieabsolventen eines kompletten Studiums, dass man Wasser ja offensichtlich in Wasserstoff und Sauerstoff trennen kann. Genau diesen Wasserstoff dazu aber Strom braucht. Das Ganze rechnet sich also oder ist ein Zusatzkostengeschäft?
Also aktuell produzieren wir den Wasserstoff noch aus fossilen Energien. Das kann natürlich nicht so richtig der Weg sein langfristig. Und was die Kosten von grünem Wasserstoff angeht, das hängt sehr davon ab, wann und wie wir den produzieren. Wir haben ja nicht nur eine Situation jetzt in so einer Dunkelflaute, wo wir vielleicht mal 2 Wochen wenig Wind und Sonne haben, sondern wir haben vor allen Dingen jetzt zunehmend auch Zeiten, wo wir sehr, sehr viel Wind und Sonne haben. Und da ist die Idee, den Strom dann zu benutzen. Und am Strommarkt ist in diesen Zeiten der Strom sehr günstig. Das heißt, der Strom, den ich durch so einen Elektrolyseur schicke, der kostet gar nicht so viel. Was wir aber noch brauchen ist, die Kosten für die Elektrolyseure müssen runter und auch die Speicherung, das wird in Salzkavernen sein, ähnlich wie bei Wasserstoff, auch das müssen wir möglichst günstig hinkriegen. Da haben wir auch wieder noch ein paar Jahre Zeit dafür. Klar ist, die Kosten müssen dafür runter, damit das insgesamt auch zu günstigen Strompreisen führt. Auf dem Weg dahin, das gehört zur Wahrheit dazu, muss man den Einsatz von Wasserstoff mit Fördermitteln ausgleichen. Und da kommen dann auch in gewissem Umfang mehr Kosten dadurch ins System. Allerdings, wir haben ja dann auch viel mehr Erneuerbare und die sind tatsächlich günstiger als Kohle und Gas. So dass im Schnitt die Strompreise eher niedriger werden sollten als heute, zumindest wenn man nur auf die Erzeugung schaut.
Ich würde gerne 3 Kritikpunkte noch genau an diesem Gesetzesvorhaben beziehungsweise an diesem Bauvorhaben, das natürlich die Energiewirtschaft freut, weil sie bauen kann, mit Ihnen besprechen. Da ist zum einen mal die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, Simone Peter, die sagt eigentlich, das kommt viel zu spät und ist eigentlich zu technologieoffen, weil es auch zu lange läuft. Das bringt uns gar nichts beim Klimaschutz.
Also ich glaube, alle sind sich einig, dass das ziemlich spät kommt. Das gab, eigentlich war das angekündigt für Anfang 2023. Und die Einigung war halt politisch ziemlich schwierig. Von daher ist es ein gutes Signal, dass das jetzt endlich geklappt hat. Wenn man sich anguckt, man kann auf diese Gaskraftwerke so ein bisschen gucken wie so ein Sicherheitsnetz, was man da einzieht. Und ich glaube, für die Transformation ist es schon wichtig, dass man auch ein zuverlässiges Sicherheitsnetz hat. Und wir würden bei Agora Energiewende eher sagen, na, mit Blick auf den Kohleausstieg 2030, also weniger darf das auf gar keinen Fall sein als in dieser Strategie. Wir würden eher sagen, wir brauchen noch viel mehr Anstrengungen jetzt auch, dass wir Heimspeicher besser einsetzen, um eben auch Strom dann zur Verfügung zu stellen, wenn die Nachfrage abends beispielsweise sehr hoch ist und weniger Solarenergie vorhanden, oder dass wir auch unsere Elektroautos intelligent laden. Das heißt, diese Strategie ist wirklich nur ein Baustein und wir brauchen weitere Anstrengungen, dass wir es wirklich ins Ziel schaffen.
Von den Bausteinen zu den Blöcken, 10 Gigawatt entsprechen etwa 20 Kraftwerksblöcken. Ursprünglich wollte Herr Habeck aber mal 50. Da frage ich mich, und das soll dann ein auskömmliches energetisches Dasein in der Bundesrepublik ermöglichen, wenn man nicht mal die Hälfte baut? Gescheitert ist es ja letztlich an den Finanzvorstellungen des Bundesfinanzministers.
Ja, also da muss man sich die Einigung anschauen. Es stimmt, die ist kleiner ausgefallen. Und wie gesagt, ich hatte ja auch schon erwähnt, dass wir da schon ein gewisses Stirnrunzeln haben, gerade mit Blick auf den Kohleausstieg 2030. Da brauchen wir jetzt andere Flexibilitäten, um das vernünftig absichern zu können. In der Einigung steht aber auch, dass man etwas einführt, das heißt ein Kapazitätsmechanismus. Da geht es darum, dass man jetzt nicht unbedingt sagt, so, ich will jetzt hier diese 20 Kraftwerksblöcke, sondern eher, ich möchte gerne etwas, was mir diese Dunkelflaute absichert, was dann auch Strom erzeugen kann. Das kann ein Mix von unterschiedlichen Technologien sein. Und das muss jetzt erst noch entwickelt werden. Also dieses Marktinstrument. Bei Expertinnen und Experten war schon absehbar, das werden wir auch brauchen. Und wir brauchen es jetzt halt früher und in größerem Umfang, weil diese Kraftwerkstrategie eben kleiner ausgefallen ist.
Natürlich wird man sich auch hierzulande Gedanken darüber gemacht haben, wo man eigentlich im internationalen Vergleich steht und wie andere Herren Länder dieses Problem der Umstellung von Energieversorgungssystemen auf Nachhaltigkeit und auf mehr Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit bewerkstelligen. Frankreich beispielsweise will ja sehr viele kleine Atomkraftwerke bauen. Also ist das im internationalen oder auch europäischen Vergleich eine besonders kluge oder eigentlich eher eine anders geartete Strategie?
Also Deutschland ist mit diesem konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien auf jeden Fall komplett dort, wo der Rest der Welt auch hingeht. Ne? Und selbst ein Land wie Frankreich sieht in den Plänen einen massiven Ausbau der Erneuerbaren. Praktisch alle Investitionen weltweit aktuell in Stromsystemen gehen in erneuerbare Energien. Aber wir haben halt diese Frage, naja, was machen wir in den Zeiten, wo eben wenig Wind und Sonne da ist? Da haben wir im Moment fossile Kraftwerke und Deutschland ist schon einer der Pioniere, aber sicherlich nicht alleine, jetzt diese Umstellung zu machen. Wenn man jetzt sagt, naja, warum geht man diesen Weg, Atomenergie ist doch viel einfacher, da muss man genau hingucken. Also selbst Frankreich plant einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und muss erstmal seine ganzen alternden Kraftwerke ersetzen. Und auch dieses Schlagwort modulare, kleine modulare Reaktoren, das ist erstmal Zukunftsmusik. Und wir haben ja im Hier und Jetzt ein Problem mit der Klimakrise. Deswegen brauchen wir Lösungen, die auch schnell tragfähig sind. Und das ist vor allen Dingen der Ausbau der erneuerbaren Energien.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, hiermit haben wir das erste Pro-Seminar heute absolviert. Die Energieproduktionslehre für Fortgeschrittene. Vielen herzlichen Dank. Das hat uns alles beigebogen. Simon Müller, Deutschlanddirektor beim Think Tank Agora Energiewende. Und zwar so, dass wir es verstehen konnten. Vielen herzlichen Dank, Herr Müller. Angenehmes Wochenende.
Ja, danke fürs Gespräch und schönes Wochenende Ihnen auch.
Same hier dir. Tschüss.